Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wo anfangen, wo aufhören, wenn es um die Regiearbeiten von Leander Hausmann geht? Von Sonnenallee über Kabale und Liebe bis hin zum Pubertier reichen die Stoffe, die er für Kino und Fernsehen inszeniert. Auf die Bühne bringt er Shakespeare, Brecht und Plenzdorf und immer wieder auch Molière. 2001 ist es der eingebildete Kranke gewesen am Thalia in Hamburg und genau dort findet auch die Premiere des Geizigen heute statt. Und eines zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk, nämlich die Lust an den komischen Seiten der menschlichen Abgründe. Inwieweit das auch für Molière und seinen Geizigen zutrifft, erklärt Leander Hausmann so.
Also der Geizige, das ist ein Stück, das sich über die Jahrhunderte gehalten hat und zu dem man eigentlich, wenn man es Schritt für Schritt verfolgt, das, was Molière da aufgeschrieben hat, dem nichts hinzuzufügen hat. Das ist natürlich jetzt etwas untergestapelt. Man muss natürlich etwas tun. Man muss es ein bisschen auf den heutigen Ton kriegen und so weiter. Man muss dem Rhythmus folgen. Aber wenn man das macht, dann ist das wirklich sowas wie die Blaupause für alles, was danach kam. Also es ist die Erfindung der Charakterkomödie. Und dann ist also alles, was wir im Fernsehen sehen, also diese ganzen genialen Sitcoms, amerikanischen, alles das beruht immer auf diesem gleichen Prinzip. How I Met Your Mother oder das ist die Erfindung der Komödie, so wie wir sie heute vorfinden. Und zwar wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Man beginnt mit einer dramatischen, chaotischen Szene und dann steigert man es.
Und was ist
mitten im Chaos bei Molière, mittendrin, da gibt es keine Vorbereitung.
Und was ist an Geiz offenbar immer noch geil, in Anspielung auf einen bekannten, aber nicht mehr aktuellen Werbeslogan?
Naja, auf der einen Seite ist es natürlich leicht, das tun wir auch gerne, sich über Geizige lustig zu machen. Auf der anderen Seite tragen wir natürlich alle einen gewissen Geiz von Natur aus in uns, weil wir neben dem Herdentrieb und der sozialen Anforderung natürlich alle für uns selber verantwortlich sind. Wenn aber diese Existenzangst derart, bin noch ein bisschen außer Atem, weil ich gerade von der Probe komme, wenn diese Existenzangst derart von uns Besitz ergreift, dass sie uns zu Monstern macht, oder wenn wir das nicht gelernt haben, unsere Sorge um unsere eigene und die Existenz der anderen, also unserer Familie, zu beherrschen, dann werden wir zu Monstern, dann werden wir teilweise zu Psychopathen. Wenn wir von Kindheit an nicht lernen, also Kinder werden ja geizig geboren, ne? Also abgeben muss man ihnen ja beibringen.
Meine Bonbons.
Genau, wenn wir das nicht lernen, dann sind wir keine menschlichen Wesen, dann sind wir eigentlich fernab dieser Gesellschaft. Reiche Menschen, wirklich reiche Menschen, sind ja tatsächlich oft in der Regel keine glücklichen Menschen, sonst würden sie sich ja nicht ununterbrochen umbringen oder gegeneinander klagen. Familien, die gegeneinander klagen, das ist doch furchtbar. Und das tun sie hier im Geizigen auch. Also der Geizige geht ja so weit, dass seine Liebe zu seinem Geld, die Liebe zu seinen Kindern oder zu seiner Familie an sich dominiert. Also das ist mehr. Das ist dann krank. Und da muss er uns eigentlich schon leid tun, weil ihm etwas fehlt.
Der Geizige bei Molière hortet ja seine Besitztümer bis hin zur Absurdität. Sie haben es ja auch gerade schon beschrieben. Aber ist es wirklich schlau, sein Geld mit vollen Händen auszugeben?
Na, wir sagen immer lieber aus der warmen als aus der kalten, ne? Also lieber den Kindern jetzt was geben, als bis nach dem Tod warten. Ich erfreue mich eher daran, Menschen zum Essen einzuladen, als zum Essen eingeladen zu werden. Geben ist immer seliger denn nehmen. Das ist keine Binsenweisheit. Allerdings ist es immer blöd, wenn man am Ende des Jahres außer Steuern nichts gewesen hat, ne? Das ist klar. Aber Großzügigkeit gekoppelt mit Loyalität, das ist eine Hypothek in die Zukunft und das kriegt man auch irgendwann wieder zurück.
Wo verläuft denn die Grenze zwischen Geiz und Sparsamkeit? Wir haben es ja gerade in der Corona-Krise erlebt, wie unterschiedlich die Haltung von Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark bewertet wird. Die sind auf der einen Seite die geizigen vier oder eben dann auch die sparsamen vier im Hinblick auf gemeinsame Hilfen innerhalb der EU.
Naja, also der Geizige, das ist kein Stück, das sozusagen gesellschaftliche Themen aufgreift, also sozusagen politische Dimensionen erfasst. Der Geizige ist ein schwerst subjektives, eine ganz persönliche Charakterstudie, wo wir hinkommen, in welche Einsamkeit und in welche Verwicklungen man kommt, wenn man ausschließlich auf das Geld konzentriert ist. Und es geht da wirklich darum, um Liebe, Liebe geben, Liebe nicht bekommen. Also das ist eigentlich eine Charakterkomödie, die ich sehr ungern in die politische Welt der Europäischen Union verlagern möchte.
Deutschland hat sich ja jetzt erstmal von schwarzer Null und Schuldenbremse verabschiedet. Man investiert Milliarden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Täte etwas mehr Molière dem Finanzminister vielleicht sogar ganz gut?
Also sich das anzugucken. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass die Corona-Krise mit Geiz überwunden worden wäre, sondern man war ja relativ schnell, also in einem ja eigentlich bürokratischen System, mit Hilfe. Man war natürlich auch in gewisser Weise überfordert. Also ich würde nicht sagen, dieses System hätte da irgendwie versagt. Also noch ist das nicht zu Ende. Also wir gucken mal, mit welchen Ergebnissen wir aus der ganzen Geschichte herauskommen. Ob uns das Finanzamt unsere Steuern stundet, weil wir alle unsere Rücklagen aufgebraucht haben, etc. Also was danach rauskommt, das wird interessant, wie da die Solidargemeinschaft, auf die wir uns ja so viel einbilden, wie die dann funktioniert.
Als Molières Der Geizige 1668 in Paris uraufgeführt wird, regiert nicht der Geiz, sondern der Prunk in Gestalt von Ludwig dem 16. Warum trifft das Stück damals den Nerv des Publikums und tut es offenbar immer noch?
Weil der Geiz einer der sieben Todsünden ist und weil es uns beschäftigt. Weil wir wissen, dass wir abgeben müssen, weil wir sonst über die Obdachlosen auf der Straße stolpern und weil wir sonst von einer anderen sozialen Schicht gefressen werden. Wir wissen, dass wir gegen unseren Geiz und gegen unsere eigenen Existenzängste ankämpfen müssen. Und jeder in sich selber weiß ja, was es heißt, in der S-Bahn einem Bettler nichts zu geben, wegzugucken, obwohl man gerade die Taschen voller Sachen aus KDW oder Kaufhaus vollgeladen hat, redet man sich trotzdem ein, dass der Bettler irgendeiner Organisation angehört, die sozusagen das Geld dir aus der Tasche zieht. Das ist ein ganz kleiner, ganz alltäglicher Geiz, der aber vollkommen unsinnig ist, weil niemand bettelt gerne und jeder, der einen Groschen in der Tasche hat, sollte den auch abgeben.
Abgeben also auch für die Flüchtlinge in Moria?
Naja, das ist nun, ich meine, es ist nicht unbedingt das Stück, das sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Das ist meine persönliche Meinung, die ich schon immer hatte. Wie kann es sein, dass man nicht sofort die Leute hierher holt? Wie kann das sein? Das ist nicht Geiz, das ist die höchste Form von Kaltherzigkeit. Also ich meine, gerade Deutschland kann sich jetzt wirklich Lorbeeren verdienen und ein paar Dinge wieder, die ja nicht gut zu machen sind, aber doch irgendwie relativieren, indem es ganz vorne an der Spitze derer mitmarschiert, die diesen Menschen die Hände reichen. Wie kann man auch nur einen Moment dahin gucken, wie diese armen kleinen Kinder da vor den Tankstellen und auf den Straßen schlafen? Wie kann man das auch nur einen Tag, also da, was wird da diskutiert? Da muss man hin, da muss man die rausholen, das kann doch nicht sein. Wir haben doch hier genug Platz in diesem Land und wir haben auch immer noch genug Geld.